ARD. Dringend Tatverdächtige kommen frei, weil Gerichte und Staatsanwaltschaften zu viel zu tun haben.
Der Goldpreis sorgt für Hochbetrieb bei Edelmetallhändlern.
Und die erste Olympiawoche ist vorbei und das waren die besonderen Momente.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Es ist Freitag, der 13. Magdalena Bienert und Julia Barth sind hier. Guten Morgen.
Guten Morgen auch von mir. Und eigentlich bin ich nicht so abergläubisch, aber irgendwie macht es was mit mir, wenn ich immer so höre, Freitag, der 13.
Stimmt, und den haben wir im März sogar nochmal.
Oh nein.
Aber ich habe irgendwann beschlossen, Freitag, der 13. ist ein guter Tag und meistens kommt es dann auch so.
Okay, dein Wort. Jetzt müssen wir aber heute Morgen erstmal einen Blick auf unsere Justiz werfen, denn die kommen nicht mehr hinterher. Richter und Staatsanwälte ächzen. Der Deutsche Richterbund sagt, im letzten Jahr gab es 1 Million Strafverfahren, die erstmal nicht erledigt worden sind.
Irre, ne? 1 Million, was für eine Zahl. Das ist im Übrigen auch Rekord und das hat auch krasse Folgen. 50 dringend Tatverdächtige mussten nämlich aus der U-Haft entlassen werden, weil ihre Verfahren zu lange gedauert haben und man die nicht länger festhalten darf als ein paar Monate.
Ja, und das sind jetzt auch nicht so kleine Delikte. Also da geht es auch um schwere Körperverletzung, Vergewaltigung und Mord. Und dem ganzen Schlamassel liegt ein Kernproblem zugrunde, kann man sagen. Die Justiz braucht dringend neue Richterinnen und Staatsanwälte.
Die Bundesländer haben da wirklich Probleme, Leute zu finden. Mhm. Es gibt zu wenig Richter und viele gehen in den nächsten Jahren auch noch in Rente.
Ja, ich kann da mal ein Beispiel aus meiner Region nennen. Großes Thema auch in Brandenburg. Hier gehen bis 2032 rund 40% der Richter und Staatsanwälte in den Ruhestand. Berlin sieht auch nicht ganz so rosig aus. Hier sind auch aufgrund des Fachkräftemangels schon die Einstellungsvoraussetzungen, also die Noten im Staatsexamen zum Beispiel, gesenkt worden.
Also die einzelnen Länder versuchen schon dagegen zu steuern, aber laut Richterbund fehlen aktuell bundesweit 2000 Staatsanwälte und Strafrichter. Und die kannst du ja auch mal eben nicht so schnell herzaubern.
Nee, und auf der anderen Seite steigen aber die Verfahren. Also schon die Ermittler in den Staatsanwaltschaften kommen gar nicht hinterher. Also die To-Do-Listen werden immer länger, weil weniger abgearbeitet werden kann, als dazu kommt.
Dazu kommt noch ein ganz konkretes To-Do, das auch an anderer Stelle zu Problemen führt. Inzwischen gibt es nämlich mehr Klagen gegen abgewiesene Asylanträge. Da hat sich die Zahl in vergangenen Jahren verdoppelt. Auch das bindet viel Personal, wenn auch in dem Fall bei den Verwaltungsgerichten. Da sind also andere zuständig für, als im Fall der freigelassenen Tatverdächtigen, um die sich die Strafgerichte kümmern.
Fast überall, und das ist ein guter Punkt, wird mittlerweile die E-Akte benutzt, um ja den Papierkram schon mal zu entschlacken. Dann kann auch dadurch teilweise schon mal im Homeoffice gearbeitet werden. Das hilft ja vielleicht auch hier und da und könnte auch ein Faktor sein, der den Job als Staatsanwalt oder Richterin für Bewerber attraktiver macht.
Ja, funktioniert allerdings nicht, wenn man in Sachsen-Anhalt arbeitet. Da wurde die Einführung der E-Akte noch mal bis Ende dieses Jahres geschoben. Alle anderen Bundesländer haben es 2025 geschafft, die einzuführen, wobei die Richterzeitung schreibt, das klingt jetzt ehrlicherweise auch schöner, als es ist. Viele Richterinnen und Richter sagen nämlich, die E-Akte ist ziemlich träge und viele Computerprogramme sind oll und langsam. Und es ist natürlich nicht alles von Anfang an auch digital da. Wenn man zum Beispiel mal so ein Schreiben von Klägern, Angeklagten und so weiter hat, die müssen ja erstmal in die Akte eingefügt werden. Da muss also erstmal der Scanner drüber, das frisst ja auch nochmal Zeit.
Ja. Und in Bayern, da gab es ziemlichen Ärger, weil sich Richter gar nicht in die E-Akten einwählen konnten oder es dann auf dem Rechner so langsam war, dass sie eigentlich wirklich damit überhaupt nicht arbeiten konnten. Und teilweise haben auch Schnittstellen zu Ämtern und so weiter nicht vernünftig funktioniert. In vielen anderen Bundesländern, unter anderem Baden-Württemberg, Hamburg oder auch Thüringen, da lief es auch noch nicht so rund.
Ja, und viele wünschen sich bundesweit einheitliche und auch moderne technische Standards. Ja. Da hapert es tatsächlich noch. Immerhin soll es in einem Jahr eine bundeseinheitliche Cloud geben. Damit soll es dann auch besser laufen.
Ja, löst ja aber trotzdem noch nicht den Fakt, dass einfach zu wenig Personal da ist.
Nee, nicht so wirklich.
Unsere Kurznachrichten.
US-Präsident Trump und die Umweltbehörde haben die Grundlage für die komplette US-Klimaschutzpolitik gekippt. Sie verabschieden sich von der offiziellen Einschätzung, dass Treibhausgase eine Gefahr sind, auch wenn die Wissenschaft das weiter so sieht. Trump kann damit jetzt viele Klimaschutzmaßnahmen abschaffen.
Und noch eine Nachricht aus den USA. Die Regierung zieht die Einwanderungsbehörde ICE aus dem Bundesstaat Minnesota zurück. Die Razzien dort sollen aufhören. US-Präsident Trump hat sich dazu noch nicht geäußert. Der Bürgermeister von Minneapolis, Fry, bezeichnete den angekündigten Abzug aber als Erfolg der Menschen, die sich mit Protesten und anderen Aktionen gewehrt hatten, nachdem 2 Menschen erschossen worden sind.
Gestern habt ihr ja hier im Podcast über die Vorwürfe gegen die AfD wegen Überkreuz-Vetternwirtschaft gesprochen. Mhm. Parteichef Chrupalla hatte ja gesagt, dass das für seine Begriffe ein Geschmäckle hat. Mittlerweile ist klar, Chrupalla beschäftigt selber die Frau eines AfD-Landtagsabgeordneten in Sachsen. Er sagt dazu, die Frau habe schon bei ihm gearbeitet, bevor ihr Mann in den Landtag gewählt worden ist. AfD-Mitglied ist der aber wohl schon länger.
So, wir haben euch Ende Januar hier schon erzählt, dass der Goldpreis gerade sehr hoch ist, weil Gold eine sogenannte Krisenwährung ist. Also, wenn die Welt unsicherer und chaotischer wird, dann wollen wir wenigstens unser Geld in Sicherheit wissen. Und früher war ja der Dollar die Währung, auf die in Krisenzeiten umgeschichtet worden ist. Aber ja, seit Trump an der Macht ist, werden Geldreserven jetzt eben auch gerne in Gold umgeschichtet.
Ja, und da ist es egal, um wen es sich handelt. Der Normalbürger, große Zentralbanken, Investoren, private Anleger. Vom großen Hedgefonds bis zum Kleinanleger investieren eben viele Leute in Gold. Und das treibt den Preis in die Höhe.
Ich habe gerade noch mal geguckt, eine Feinunze Gold liegt gerade bei rund 4.200 Euro. Also eine Feinunze, das sind so gut 31 Gramm. Also es ist nicht so viel, beziehungsweise viel Geld für wenig Gold.
Gut, dass du es sagst, aber ich hatte jetzt keine Vorstellung, wie viel eine Feinunze ist. Es führt auf jeden Fall gerade dazu, dass viele Menschen ihre Münzsammlungen entstaubt haben, auch nochmal nach altem Schmuck oder Besteck geguckt haben, das aufpoliert haben und die Sachen schätzen lassen. Also Edelmetallhändler in ganz Deutschland haben gerade ganz schön viel zu tun, zum Beispiel in Leipzig. Eigentlich ist das Geschäft gerade am Jahresanfang eher ruhig, sagt der Filialleiter Dirk Henker, aber im Moment sieht es anders aus.
Das war in diesem Jahr alles andere als entspannt. Auch heute früh war gleich eine Schlange wie beim Bäcker.
Und auch in Bayern ist gut was los, sagt dort Helmut Debus.
Der Kundenansturm war immens die letzten Wochen in Sicht. Man hat es wirklich gemerkt. Viele Kunden haben auch wirklich darüber gesprochen in Sicht. Die Mitteilung der Bruder, der Schwester in der Arbeit. Überall wurde über das Thema Edelmetalle diskutiert. Dieser Preisanstieg war enorm.
Bei Helmut Debus war Kundschaft aus Thüringen zu Besuch. Patrick Rothner hat zusammen mit seiner Oma die Schränke ausgeräumt und geschaut, was man davon noch zu Geld machen kann. Und da waren viele Silber- und Goldmünzen dabei.
Dann habe ich gesagt, Oma, weißt du eigentlich, was du hier gerade für Schätze rumliegen hast? Und ja, das war, also ich will jetzt sagen, Schock, aber ich war leicht überfordert mit der ganzen Situation.
Ja, wenn man keine Ahnung davon hat, dann fragt man sich natürlich, okay, lohnt es sich, das jetzt zu verkaufen? Bei Patrick Rothner und seiner Oma waren es bei den vielen Silbermünzen nur der reine Materialwert. Silber liegt gerade bei rund 65 Euro je Feinunze. Aber bei den Goldmünzen, da waren auch echt ein paar Sammlerstücke dabei. Und am Ende haben Enkel und Oma dann mehrere tausend Euro bekommen.
Ja, bei anderen Sachen muss der Händler dann schauen, wie hoch der Edelmetallanteil wirklich ist. Eine andere Kundin zum Beispiel in dem Laden hatte altes Silberbesteck dabei. Super schwer. Sie sagt selber, sie würde es nicht wirklich nutzen. Aber das war eben nur versilbert und damit nur knapp 20 Euro wert.
Und beim Laden von Dirk Henker in Leipzig, dort war ein Ehepaar mit Schmuck, das es mal im Urlaub gekauft hat und jetzt dachte, ach komm, weg damit.
Die Zeiten sind jetzt nicht schlecht, aber die sind eben zum Verkaufen sehr gut. Es gibt Sachen, für die sich das lohnt. Mein Auto, das braucht 3.000 Euro für ein neues Getriebe.
Dafür hat es jetzt nicht ganz gereicht. Nee. 360 Euro hat das Paar bekommen für das, was es da abgegeben hat.
Ja, die Frage ist, lohnt es sich jetzt, das Gold zu behalten, auch als Wertanlage noch wirklich für langfristig? Ein Experte hat gerade beim MDR erklärt, na, nicht wirklich. Also Gold bringt halt keine Zinsen, ne? Man kann nur hoffen, dass die Preissteigerung des Goldes die Inflation ausgleicht. Und das war teilweise in den letzten 20 Jahren nicht so. Gold ist also, Zitat, totes Kapital.
Finde ich, klingt fast ein bisschen gemein für was so schön ist. Also ja. Vielleicht ist es ja auch einfach gut, wenn man es hat.
So, und seit einer Woche laufen ja die Olympischen Winterspiele in Italien und ich habe für meine Verhältnisse wirklich erstaunlich viel geguckt. So nebenbei nach der Schicht lief der Fernseher, weil die Sonne, der viele Schnee, irgendwie hebt das hier meine Stimmung im grauen Berlin. Und es war, muss man auch sagen, teilweise wirklich sehr unterhaltsam. Und deshalb haben wir für euch am Ende der Woche mal ein paar Geschichten gesammelt, die auch abseits vom Sportlichen wirklich spannend waren. Da ist echt einiges passiert, was, finde ich, auch für Nicht-Olympia-Nerds interessant war. Ne?
Ja, absolut. Wir müssen aber trotzdem noch einmal kurz mit dem Sportlichen einsteigen. Es gab nämlich gestern die nächste Goldmedaille für Deutschland. Zum Abschluss der Rodelwettbewerbe waren die deutschen Rodler in der Teamstaffel am schnellsten.
Alleine sich freuen, finde ich nicht so geil wie das mit dieser ganzen Gang hier. Das ist einfach viel geiler.
Ja, so klang das bei Rodler Max Langenhahn. Fühle ich total. Zusammen freuen ist einfach am schönsten.
Ja, und noch einen Grund zum Feiern hatten die Rodeltobis, so werden sie genannt. Tobias Wendt und Tobias Arlt, die im Zweisitzer zusammenfahren. Die sind mit diesem Teamsieg jetzt nämlich die erfolgreichsten deutschen Winter-Olympiateilnehmer überhaupt.
Glückwünsche gehen raus. Rodeln ist ja aber generell eine Disziplin, in der Deutschland ganz gut ist. Hier hört ihr sozusagen die Einlösung einer Wette, die Rodlerin Magdalena Macina gegen ihre Teampartnerin verloren hat. Die beiden haben die Silbermedaille gewonnen und Macina hatte damit überhaupt nicht gerechnet.
Ich habe nämlich nach unserem Training kurz mal gezweifelt, weil es nicht so gut war. Und dann hat die Diana gesagt, ja, wenn es morgen gut wird, dann musst du mir versprechen, dass du platt bist.
Und es lief gut. Also wer rodeln kann, kann auch platteln. Der Biathlet Sturla Holm Lagreid aus Norwegen, der konnte sich über seine Medaille irgendwie nicht ganz so freuen. Der hat im Einzelrennen Bronze geholt und danach wurde er im Interview plötzlich ganz traurig.
Vor 3 Monaten schon, ich war mir sehr tabu und war utro mit Hanna.
Ja, was er da unter Tränen im norwegischen Fernsehen erzählt ist, dass er vor 3 Monaten seine Freundin betrogen hat und sie jetzt zurückgewinnen will. Eine ziemlich öffentlichkeitswirksame Rückgewinnungsaktion, hat auch viele Reaktionen im Netz ausgelöst, waren jetzt allerdings nicht alle auf seiner Seite, muss man sagen.
Nee. Und genutzt hat es liebestechnisch auch nichts. Tja, es braucht bei diesen Winterspielen aber nicht unbedingt ein privates Drama, um nicht ganz so happy über die eigene Medaille zu sein. Viele Medaillen haben sich nämlich beim Feiern oder auch nur mal kurz beim Hüpfen einfach vom Band gelöst und sind runtergefallen. Auch das war ein Thema, zu dem die Internetgemeinde viele Gefühle hatte. Also Edelmetall, ja, aber an so Billo-Bändern offenbar.
Eine politische Geschichte hat diese Woche auch für Aufsehen gesorgt. Da geht es um den Ukrainer Wladislav Herdaskevich, der gestern im Skeleton antreten wollte, allerdings disqualifiziert worden ist.
Er wollte nämlich mit einem Helm fahren, auf dem Bilder von ukrainischen Sportlern waren, die im russischen Angriffskrieg getötet wurden. Und das ist allerdings gegen die Regeln, sagt das Internationale Olympische Komitee. In den Regeln steht nämlich, dass während des Wettbewerbs politische Botschaften tabu sind. Auch wenn der IOC-Präsidentin Kirsty Coventry das hörbar schwer gefallen ist, das in diesem Fall auch durchzusetzen.
I really wanted to see him race today. It's been an emotional morning.
Ja, sie sagt, ich hätte ihn wirklich, wirklich gerne fahren sehen heute. Und das war ein sehr emotionaler Morgen. Ziemlich ungewöhnlich, dass so eine Spitzenfunktionärin da so emotional reagiert. Coventry war ja selbst Schwimmerin und hat einige Olympiamedaillen gewonnen. Sie weiß also, was das bedeutet. Und sie hat gesagt, ich habe mit Herdaskevich gesprochen, nicht als Präsidentin, sondern als Athletin.
Ja, und sie wollte ihn davon überzeugen, dass er erst nach dem Rennen zum Beispiel im Gespräch mit Journalisten seinen Helm zeigt. Das wäre nämlich erlaubt gewesen, aber darauf hat er sich nicht eingelassen.
Er hat sich seine potenziellen Medaillenchancen damit auf jeden Fall genommen, aber immerhin viel Aufmerksamkeit für seine Heimat, die Ukraine, gewonnen.
Ja, und dass Gewinnen auch nicht unbedingt alles ist, das hat die deutsche Rodlerin Julia Taubitz bei diesen Spielen auch nochmal erzählt. Dieses Mal fährt sie als Olympiasiegerin nach Hause. Vor 4 Jahren bei den Spielen in China sah das aber anders aus. Da ist sie zwar auch als Top-Favoritin angereist, dann ist aber so ziemlich alles schief gelaufen. Sie ist in der Bahn gestürzt und hatte dann keine Chance mehr.
Das wird immer Teil von meinem Leben bleiben. Das ist eine Erfahrung, die einen prägt. Aber irgendwo bin ich dankbar dafür, weil wenn man immer nur gewinnt, lernt man auch nichts. Und die letzten 3,5 Jahre, das war viel Arbeit. Und ich bin unglaublich dankbar und stolz, jetzt diese Medaille um den Hals tragen zu können.
Ja, dabei sein ist alles, aber gewinnen ist dann eben doch auch ganz schön.
Na klar.
Im Moment können sich die deutschen Athletinnen und Athleten da aber auch sehen lassen. Im Medaillenspiegel liegt das deutsche Team aktuell auf Rang 4 mit 4x Gold, 3x Silber und 2x Bronze. Ich liebe ja Medaillenspiegel. Gucke ich ständig rein, selbst wenn ich den Wettbewerb gar nicht verfolge.
Ja.
Schon immer.
Da hast du noch eine Weile was dran. Die Spiele gehen ja noch gut eine Woche. Und da ist natürlich auch noch die ein oder andere Medaillenchance für uns dabei. Also vielleicht schafft es ja das Team Deutschland doch noch aufs Treppchen unter die ersten 3. Mhm. Das ist auf jeden Fall Ziel. Klar. So, und zum Schluss, liebe Julia, muss ich mal Danke sagen, auch an dich, dass du so früh aufgestanden bist, trotz Karnevalsmedaille um den Hals.
Richtig?
Weil du wohnst in der Hochsicherheitszone.
Das ist kein Witz. Ich wohne tatsächlich so im Epizentrum des Karnevals in Köln und komme im Moment auch nur mit Personalausweis nach Hause. Ich darf sonst gar nicht in meine Straße rein, wenn ich mich nicht ausweisen kann, dass ich da wohne.
Okay, du hast den hoffentlich mitgenommen heute Morgen.
Ja, absolut. Der ist immer am Mann, damit ich vom Feiern dann auch wieder zurückkomme.
Habt ein wunderbares Wochenende, wenn ihr auch in dieser Gegend wohnt und feiern könnt. Ansonsten sind hier ganz frisch und ausgeschlafen am Montag Tanja und Philipp für euch da.
Macht's gut.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.